Herzlich willkommen bei Deutschland, deine Demokratie. Mein Name ist Marc Hamacher und ich spreche hier alle zwei Wochen mit spannenden Gästen rund um Demokratie und Politik. Ich bin hier, um etwas zu lernen von Menschen, die mich interessieren und über Themen, die ich für relevant halte. Heute spreche ich mit Sohal. Sie ist 24 Jahre alt, studiert Wirtschaftswissenschaften in Wuppertal, kommt aus Solingen und zusammen haben wir viel zu besprechen. Wie läuft Integration eigentlich in Deutschland ab? Wie unterscheidet sich das Frauenbild im Westen von dem in anderen Ländern? Sind eigentlich alle Frauen Feministen? Wie hat sich die Rolle der Frau in der Gesellschaft verändert? Wie groß ist das Problem der Femizide? Brauchen wir eine andere Regelung für Schwangerschaftsabbrüche? Und natürlich wie immer, was hat das Ganze mit unserer Demokratie zu tun? Sohal, du wohnst ja in Solingen und bist hier aufgewachsen. Jetzt hast du mir bereits erzählt, dass deine Familie aus Afghanistan kommt. Möchtest du zu Beginn vielleicht mal etwas über den Prozess erzählen, wie deine Familie nach Deutschland gekommen ist, wie das so Stück für Stück ablief und wie deine Familie den Integrationsprozess wahrgenommen hat?
Ja, sehr gerne. Also meine Familie hat sich damals entschieden, aus Afghanistan zu fliehen. Das war 1996 aufgrund der Umstände dort, aufgrund des Krieges und auch aufgrund der Taliban. Und sie sind mit dem Flugzeug nach Deutschland gekommen, hatten quasi nur wenig von ihrem Hab und Gut mitgenommen, haben alles dort stehen und liegen lassen und sind nach Deutschland gekommen. Und als sie dann in Frankfurt gelandet sind, du musst dir vorstellen, sie konnten die Sprache nicht. Sie wussten nicht, wie sie sich orientieren sollen. Sie hatten gar keine Ahnung. Und dann standen sie da und wurden an die Hand genommen. Sie wollten erstmal direkt die deutsche Sprache lernen. Und es lief, sage ich mal, sehr, sehr schwierig, weil du musst dir halt vorstellen, wenn jemand die Sprache nicht vertraut ist, ist es halt schwierig reinzufinden. Und wie der Integrationsprozess so ein bisschen lief, also erstmal waren sie auch in einer Unterkunft für Geflüchtete. Und bis sie dann eine Wohnung bekommen haben, das hat ein bisschen gedauert. Und sie waren sehr jung damals. Also meine Mama war beispielsweise 15 Jahre alt.
Ja.
Und da war auch das Thema Schule, Bildung auch ein Thema. Und dann ist es halt so gewesen, dass sie dann nach Solingen gekommen sind. Und da waren sie tatsächlich an der Mildred-Schell-Schule und sind dort in die 10. Klasse gegangen, damit sie nochmal die Sprache lernen, damit sie auch ein bisschen integriert werden in den deutschen Schulprozess. Und da haben sie die Sprache angefangen zu lernen, hatten auch Sprachkurse bekommen, also hatten auch tolle Lehrer, total unterstützend. Auch die Stadt Solingen hat damals meiner Familie sehr weitergeholfen, aber auch private Menschen, die einfach Lust hatten, meine Familie zu integrieren. Und das war ein gegenseitiger Prozess quasi. Also meine Familie hatte Interesse, sich zu integrieren, weil sie natürlich auch Deutschland etwas zurückgeben wollten, weil Deutschland ist ihre neue Heimat in dem Sinne. Natürlich haben sie die afghanischen Wurzeln nicht vergessen. Das so kurz zum Integrationsprozess.
Und warum genau nach Deutschland? War das so eine, weiß ich nicht, lang geplante Entscheidung oder war das eher so eine ad hoc, okay, es wird uns hier zu gefährlich, wir müssen irgendwie weg und dann ist Deutschland mehr oder weniger so die Konsequenz gewesen?
Teils, teils, muss ich ganz ehrlich sagen, weil meine Verwandtschaft ist auch nach Deutschland gekommen und die waren schon ein bisschen vorher da. Und ich glaube, das hat auch eine große Rolle gespielt, dass sie gesagt haben, okay, Deutschland, weil wir haben dort Bekannte, auch wenn sie nicht in derselben Stadt waren, aber zumindest im selben Land. Und Deutschland aufgrund der Demokratie. Weil meine Familie hat immer eine positive Assoziation mit Deutschland. Deutschland, das Land der Demokratie, das Land, wo Menschen herzlich willkommen sind. Aber meine Familie möchte auch, wie gesagt, Deutschland etwas zurückgeben und hat sich super integriert. Sie arbeiten alle, können auch die deutsche Sprache sehr gut. Klar, du merkst, dass Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Das ist auch gar nicht schlimm. Deswegen war Deutschland quasi ihre Entscheidung.
Und du hast eben gesagt, dass deine Eltern so an die Hand genommen wurden. Also in den 90ern, da zu dem Zeitpunkt, glaubst du, dass da ja die Willkommenskultur eine andere war, als es heutzutage der
ja,
Fall ist?
Ich muss ganz ehrlich sagen, schon. Ich glaube, damals waren die Menschen ein bisschen offener und haben eher miteinander gesprochen. Und ich glaube, da war auch das Interesse groß. Okay, was ist denn Afghanistan überhaupt? Was ist eine afghanische Kultur? Da ging es halt viel mehr darum, miteinander zu sprechen. Und heutzutage habe ich irgendwie das Gefühl, dass es eher ein Gegeneinander geworden ist. Ich habe das Gefühl, dass die Vorurteile auch steigen. Und anstelle, dass man irgendwie fragt oder irgendwie die Hintergründe wissen möchte, warum ein Mensch geflohen ist, wird direkt gesagt, ja, warum bist du überhaupt nach Deutschland gekommen? Wir sind schon viele hier. Und das finde ich so ein bisschen schade, um ehrlich zu sein, weil ich mir halt so denke, du musst halt auch einen Beweggrund einer Person nachvollziehen können. Und das, finde ich, ist ein bisschen verloren gegangen.
Glaubst du, dass wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, man kommt hier hin und man erfährt, direkt eher so ein Gefühl von Ablehnung und man ist hier nicht willkommen, dass das auch so einem, ja, so einem Integrationsprozess dann eher schaden kann?
Definitiv. Wenn du das Gefühl hast, dass du nicht willkommen bist, dann ist auch deinerseits die Motivation nicht hoch zu sagen, okay, ich möchte auch integriert werden. Weil Integration ist für mich ein gegenseitiger Prozess. Mhm. Wenn die Person, die geflüchtet ist, nicht integriert werden möchte, aber die andere Partei versucht, sie kontinuierlich zu integrieren, das wird nichts. Genauso andersrum. Also ich finde, wenn du von Anfang an so eine Ablehnung erlebst, dann beeinflusst dich das leider negativ.
Mhm. Und du hast jetzt eben gesagt, bei deiner Familie ging das relativ ja schnell, dass sie waren motiviert, ja. Sprache gelernt, Schule gegangen, Job gefunden. Haben sie dabei Unterstützung bekommen oder waren sie eher so ein bisschen auf sich alleine gestellt?
Sie haben definitiv ganz viel Unterstützung bekommen, auch durch die Nachbarschaft, ne? Also zum Beispiel, da haben sie auch gefragt, ja, was kannst du mir empfehlen? Wie funktioniert das überhaupt mit dem Bewerbungsprozess?
Ja.
Auch durch die Schule haben sie ganz viel Unterstützung bekommen, weil sie wussten gar nicht, okay, Bewerbungsprozess, das ist ein Teil von Deutschland, das gehört halt dazu, um beruflich irgendwie einen Einstieg zu finden. Da hatten sie ganz viel Hilfe bekommen und auch, wie ist so ein bisschen die deutsche Arbeitskultur? Ja, weil man muss schon sagen, die deutsche Kultur von der afghanischen Kultur, die unterscheidet sich schon. Und da haben sie halt sehr viel Hilfe bekommen und das hat auch wunderbar geklappt.
Jetzt würde ich einmal so ein bisschen über die Hintergründe sprechen, wie das jetzt heutzutage abläuft. Ich habe da mal nachgelesen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die haben das relativ überschaubar dargestellt, was jetzt passiert, wenn eine Person beispielsweise aus Afghanistan heutzutage nach Deutschland kommt. Also ich werde jetzt mal ein bisschen Monolog halten für einen Moment. Also eine Person kommt nach Deutschland und stellt erstmal einen Asylantrag beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die Person kommt dann in eine Erstaufnahmeeinrichtung, wo sie Unterkunft, Essen, medizinische Grundversorgung bekommt. Daten werden erfasst und das Ganze kann Wochen bis eben Monate dauern. Die Personen werden dann in eine Kommune verteilt, etwa in Flüchtlingsunterkünfte und wenn es gut läuft, dann später in eine eigene Wohnung. Bei der Wohnungssuche wird man durch Sozialarbeiter oder auch durch Ehrenamtler unterstützt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entscheidet dann über den Asylantrag und man erhält entweder eine Aufenthaltserlaubnis oder eben nicht. Wenn man diese Aufenthaltserlaubnis bekommt, kann man sich für Integration und Orientierungskurse anmelden. Hier werden dann Sprache sowie Geschichte, Politik und gesellschaftliche Strukturen vermittelt. Nach Erteilung einer Arbeitserlaubnis kann die Person dann arbeiten. Das ist so grob der Prozess über das Thema, wenn man jetzt hier quasi kein Aufenthaltserlaubnis bekommt, wenn man geduldeter ist zum Beispiel. Da werde ich noch in einer anderen Podcast-Episode mehr zu berichten, mehr dazu sprechen. Jetzt mal ganz kurz, was ich so rausgesucht habe, was so Kritik ist an dem aktuellen Prozess, wie es aktuell abläuft. Also so von mehreren Seiten und dann sprechen wir so ein bisschen drüber, wie wir das finden. Also erstmal die Kritik, die man sicherlich schon oft gehört hat, es dauert alles irgendwie sehr lange. Also das Asylverfahren dauert sehr lange, der bürokratische Aufwand ist immens. Dann das Thema fehlende Anerkennung von Abschlüssen. Also Leute, die, weiß ich nicht, in einem anderen Land Arzt waren und dann hier Ewigkeiten warten, bis irgendwas anerkannt wurde, noch tausend Sachen nachmachen müssen, quasi erstmal wieder als Praktikant im Krankenhaus arbeiten, bis sie dann irgendwann wirklich wieder das machen können, was sie eigentlich schon Jahre oder Jahrzehnte gemacht haben. Oder was auch schon, was ich auch schon häufig gehört habe, Leute, die halt also Lehrer oder Ärzte waren und dann hinterher als Reinigungskraft arbeiten, weil halt diese Abschlüsse nicht anerkannt wurden. Dann Kritikpunkt, dass die Wege in Arbeit zu kompliziert sind. Also eine Arbeitserlaubnis dauert eben halt sehr lange und es ist auch hier wieder bürokratisch sehr aufwendig. Dann der nächste Punkt, Sprachförderung reicht nicht aus. Also ich habe ja eben gesagt, es gibt diese Integrations-, es gibt diese Orientierungskurse. Ich habe mich da auch mal so durchgeklickt, ne, auf der Webseite. Okay, wenn ich jetzt versuchen würde, da was zu organisieren, da gibt es durchaus Angebote. Da habe ich auch so bei mir in der Nähe Angebote gefunden. Aber die Kritik ist, es gibt zu wenig Kursplätze, die Wartezeiten sind zu groß und die Finanzierung ist einfach unzureichend. Also man hat das ja vielleicht mitbekommen, dass da in den letzten Jahren auch eher die Gelder gestrichen wurden. Ich kenne auch ein paar Leute, die so in dem Bereich arbeiten, die sagen, okay, da sind Stellen weggefallen, Kollegen wurden irgendwie entlassen. Da wird gerade eher gekürzt. Nächster Punkt, Wohnraum ist knapp. Dadurch muss man dann meistens so die billigsten Wohnungen nehmen, die es gibt. Das wiederum führt dann ja so Richtung Parallelgesellschaften und eher Segregation statt Integration. Da hatte ich ja mit dem Enes auch schon ein bisschen mehr im Detail drüber gesprochen. Und gerade von konservativer Seite kommt zudem der Kritikpunkt, dass Deutschkenntnisse nicht genug eingefordert werden, also nicht genug Druck erzeugt wird, um eben die deutsche Sprache zu lernen, sondern es ist ja mehr oder weniger bisher so ein System, es gibt diese Angebote, aber die Leute müssen ja schon eine große Eigenmotivation mitbringen, die Leute müssen sich sehr damit auseinandersetzen, wie das alles abläuft, wie sie das organisieren, wie sie das machen. Und da muss natürlich auch ein eigener Wille dahinter sein. Und gerade von Union zum Beispiel kommt ja oft der Kritikpunkt, dass da einfach ja eine Pflicht hinterstehen sollte oder was in die Richtung. Die Gegenposition lautet da hingegen, dass viele Geflüchtete Deutsch lernen wollen und arbeiten wollen, die bürokratischen Hürden aber einfach zu groß seien und eben diese Integrationsangebote unterfinanziert sein. So, das war jetzt sehr viel Kontext. Ich wollte nur einmal ganz kurz grob darstellen, wie die Debatte aussieht, was so verschiedene Perspektiven auf das Thema sind. Grundsätzlich hört man ja immer wieder, das hast du ja eben auch schon mal so grob gesagt, Integration ist keine Einbahnstraße. Also es funktioniert halt, Staat muss Angebote machen, die Leute müssen irgendwie eine Motivation mitnehmen. Wie würdest du das denn jetzt bewerten? Macht der Staat seine Arbeit oder macht er sie nicht? Oder wollen sich die Leute nicht genug integrieren? Oder ist beides irgendwie falsch? Weil man würde ja schon, also ich würde schon behaupten, aus das, was ich so lese, mitbekomme, dass Integration oft sehr gut funktioniert, aber oftmals auch eben nicht. Und da ist natürlich die Frage, woran hakt es?
Also ich finde, viel hat die Bürokratie beizutragen. Mhm. Weil wenn du halt von vornherein weißt, okay, ich muss jetzt einen Antrag stellen, was auch richtig ist, aber es dauert zu lange und es sind viele Papiere und das Deutsch, was in den Papieren steht, das ist für den Laien vielleicht erstmal unverständlich. Mhm. Und bis du durch diesen bürokratischen Prozess durch bist, da musst du so ein bisschen bangen, ob das überhaupt funktioniert. Und bezüglich der Arbeitserlaubnis, das ist auch so sehr komplex. Also ich finde, man sollte den bürokratischen Aufwand wirklich reduzieren, gerade auch bezüglich der Abschlüsse. Wir haben so viele Geflüchtete, die einen anerkannten Medizinabschluss haben oder als Lehrkraft tätig sein können. Und wir haben hier so einen großen Fachkräftemangel. Und man hört so oft, dass es einfach so schwer ist, für sie hier einzusteigen. Das finde ich total schade. Und dann heißt es, ja, wir haben Fachkräftemangel. Was können wir dagegen tun? Das vereinfachen. Das sind anerkannte Abschlüsse. Das ist für mich der erste Punkt, wo ich die Kritik sehr gut nachvollziehen kann. Andererseits die deutsche Sprache. Klar. Wenn du in einem Land kommst, dann finde ich, musst du selber auch die Überzeugung haben, ich möchte die Sprache lernen. Es wäre genauso, wie wenn ich sage, ich möchte gerne nach Spanien auswandern, ich muss die spanische Sprache können. Damit sage ich nicht, dass man die Sprache perfekt sprechen muss, sondern einfach, dass du dich im Alltag verstehst oder auch im beruflichen Kontext. Ich meine, die deutsche Sprache ist eine schwere Sprache, so, ne? Und keiner erwartet, dass man das auf Muttersprachlerniveau kann. Es geht darum, dass man das kann und sprechen kann, so, ne? Und deswegen finde ich schon, dass der Staat da etwas mehr Druck ausüben kann, aber nicht zu viel. Weil im Endeffekt, wenn du jemanden zu etwas zwingst, weiß ich nicht, ob das so den Eigenwillen fordert.
Ja, die Frage, wie effektiv das dann ist, wenn man dann, aber mit Druck kann man ja auch manchmal wieder eher Ablehnung schaffen.
Genau.
Das ist dann die Frage, wie das genau ausgestaltet wird.
Und was ich auch noch sagen wollte, ich finde, man kann auch mehr Angebote machen seitens des Staats. Klar, es gibt Sprachkurse, aber auch unabhängig von der Sprache, beispielsweise so einen Tag der offenen Tür bei unterschiedlichen Unternehmen, wo jeder herzlich willkommen ist, wo jeder sich mal die Arbeitskultur anschauen kann oder dass man auch mit Menschen im Gespräch in Austausch kommt, dass man so sagen kann, ja, was ist deine Geschichte? Wo stehst du gerade? Wie können wir dich unterstützen? Und ich glaube, wenn du so offen jemandem begegnest, wird die Person sich auch öffnen und vielleicht die Ablehnung, vielleicht hat die Person auch von sich aus eine Ablehnungshaltung, vielleicht verschwindet diese dann, wenn man in einen Austausch kommt.
Hm. Ja, ist ein bisschen die Frage, also wir haben ja Angebote, aber vielleicht bräuchte es ein bisschen mehr ein aktives Zugehen auch auf die Leute, dass man sie halt wirklich so ein bisschen wirklich an die Hand nimmt und sagt, okay, wirklich hier, wir schauen mal zusammen. Das sind die Angebote, die es gibt. Das und das würde vielleicht für dich Sinn machen. Und dass man dann wirklich auch ja diese Vermittlung in Arbeit erstens schneller geht und man da zusammen Weg findet. Eben auch, ne, wie du das gesagt hast, dass die Abschlüsse schnell durch sind. Und dass das so ein bisschen, ich sag mal, verzichtet wird, das alles zu perfekt machen zu wollen, sondern einfach mal zu sagen, okay, die Person hat jetzt hier 10 Jahre an der Schule unterrichtet, dass es dann vielleicht diese Sprache oder dieses Thema auch unterrichten kann, sobald die Person vernünftig Deutsch kann oder, ne? Da gibt es sicherlich Mittel und Wege, dass man da Kompromisse findet. Und dann ist natürlich die Frage auch, ob diese Arbeitserlaubnis nicht vielleicht eher erst, also es gibt ja so Systeme, dass man sagt, die Leute arbeiten erstmal, stellen dann diese Arbeitserlaubnis und die wird dann quasi 2-3 Monate später, kommt die dann, aber bis dahin kann die Person erstmal arbeiten. Also es ist ja, ganz viele Länder machen das neuerdings nach diesem Prinzip oder versuchen Gesetze umzustrukturieren, dass es so funktioniert, weil die Ämter ja einfach überfordert sind, ja auch wegen dem Fachkräftemangel zum Beispiel. Und wenn man dann sagt, okay, die Person darf erstmal alles und wir prüfen das im Nachhinein, dann kann man ja immer noch die Person wieder rausziehen, aber erstmal in Arbeit, weil das finde ich ist, was mir so aufgefallen ist allgemein in den letzten 10 Jahren, was mir so ein bisschen fehlt, diesen Gedanke, den du ja eben auch geäußert hast, okay, wir haben hier total das Problem mit Arbeitskräftemangel, wir brauchen die Leute dringend, aber wir tun dann doch relativ wenig,
ja,
um die Leute, genau, die ja hier hinkommen, da rein zu vermitteln. Also die Angebote irgendwie sind ja da, aber wirklich konkret die Leute in Arbeit zu vermitteln und auch damit Unternehmen zusammenzuarbeiten, ja, das fehlt mir so ein bisschen.
Das fehlt mir auch tatsächlich und da hört man die Debatte, ja, die Geflüchteten nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Das stimmt nicht. Ja, da kommt man direkt hier wieder, was ich halt angesprochen habe. Damals wäre so ein Satz vielleicht ganz selten gefallen. Heutzutage hörst du das sehr oft, was ich total schade finde. Anstelle zu sagen, ey, wir freuen uns, dass Geflüchtete auch mit arbeiten können. Das sind auch keine Geflüchtete. Ich finde, man sollte von diesem Statusdenken auch runterkommen, weil ein Mensch ist ein Mensch. Egal welche Herkunft, egal wo er herkommt. Das finde ich so wichtig, dass man diesen Gedanken hat, weil es ist nicht einfach, für meine Familie war es auch nicht einfach, damals ihre afghanische Heimat zu verlassen. Sie sind noch nie, sie sind gar nicht mehr zurück nach Afghanistan gekehrt. Also sie sind jetzt seit 30 Jahren in Deutschland, sind noch nie wieder zurück nach Afghanistan gegangen, weil es auch nicht geht, aber auch weil sie Deutschland als ihre Heimat ansehen. Sie sind auch deutsche Staatsbürger, aber sie hatten nie das Gefühl, irgendwie nicht willkommen zu sein. Aber wenn du die heutigen Geflüchteten betrachtest, wo dann gesagt wird, ja, die nehmen doch unsere Arbeitsplätze weg, wie fühlt sich dann diese Person?
Ja.
Und das, finde ich, sollte man auch von diesem Gedanken wegkommen, anstelle zu sagen, ja, die nehmen mir etwas weg. Man sollte so denken, sie geben uns etwas. Und ich finde, das ist eine Bereicherung.
Ja, genau, das ist ja so eine AfD-Rhetorik, ja, quasi, die natürlich auch unter ökonomischen Gesichtspunkten sehr wenig Sinn macht. Wie war das denn für deine Familie? Es ist ja schon schwer, irgendwie ja dann so eine Heimat aufzugeben, sage ich jetzt mal. Und es ist ja immer die Frage, integriert man sich so komplett, dass man sich quasi so assimiliert und dann ist man jetzt einfach nur noch deutsch? Oder hat man halt noch seine Wurzeln, seine Kultur? Also lebt man sozusagen so in beiden Welten? Das stelle ich mir persönlich so ein bisschen schwierig vor. Ja, wie war das für deine Familie?
Also meine Familie, sie fühlen sich sehr afghanisch, aber auch deutsch. Wenn ich das prozentual einschätzen könnte, würde ich sagen, sie fühlen sich eher afghanisch als deutsch. Sind trotzdem zwischen zwei Welten, würde ich beschreiben, zum Beispiel was die Arbeitskultur angeht, Disziplin, Leistung, da sind sie komplett deutsch, würde ich sagen. Ja, also wirklich, das ist für sie total wichtig und sie nehmen die Arbeit auch manchmal ein bisschen zu ernst, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so sonst, was das Essen angeht, da sind sie total afghanisch. Aber auch was die Gastfreundlichkeit angeht, sind total offen, total herzlich, haben keine Scheu davor, Menschen irgendwie in den Arm zu nehmen, irgendwie sie zu begleiten. Sie sind überhaupt nicht scheu. Das würde ich so ein bisschen, ja, wenn man das jetzt so stereotypisch bezeichnen kann, afghanisch bezeichnen. Und wenn ich das mal auf mich beziehe, weil ich bin hier geboren und aufgewachsen, ich würde sagen, dass ich eher zwischen zwei Welten stehe und ich immer sage, ich bin Deutsche mit afghanischen Wurzeln. Weil ich bin beides. Ich bin stolz auf die deutsche Seite, ich bin auch stolz auf die afghanische Seite. Beispielsweise Weihnachten ist bei uns zu Hause ein ganz großes Thema, weil ich liebe Weihnachten, genauso wie Ramadan, genauso wie Zucker- und Opferfest, also ja. Eid. Das ist bei uns ganz groß, wird auch ganz groß gefeiert. Und Weihnachten, bevor ich irgendwie auf der Welt war, meine Familie hatte gar nicht so viel mit Weihnachten zu tun. Vielleicht, weil sie das auch eher religiös verbunden haben, aber Weihnachten ist ein Fest des Zusammenkommens, der Liebsten und ich liebe Weihnachten. Ich bin so ein kleiner Weihnachtself, würde ich immer sagen. Und ich würde sagen, durch mich kommt meine Familie auch immer mehr mit der deutschen Kultur in Anführungsstrichen in Berührung. Weil ich sage immer, ja, ich bin hier geboren, aufgewachsen. Deutschland ist Teil meiner Identität. Ich bin ja auch Deutsche, das sage ich immer. Deswegen würde ich sagen, meine Familie fühlt sich beides aber eher afghanisch. Und bei mir ist es so, bei mir ist es, glaube ich, sogar ein Ticken andersrum. Also ich fühle mich deutsch, aber auch natürlich afghanisch. Ich habe meine Wurzeln nicht vergessen. Das merkt man mir auch an. Ich kann auch die Sprache fließend sprechen. Das ist mir ganz wichtig, mich meiner Muttersprache näher zu fühlen. Das würde ich so beschreiben.
Aber war das für dich schwierig, also als du so aufgewachsen bist, war das schwierig, weil man ist ja schon irgendwie immer vielleicht hin und her gerissen zwischen zwei Welten und ich stell mir vor, gerade wenn man so heranwachsend ist, jung ist, irgendwie, dass es schwierig ist, da so seinen Platz in der Welt zu finden.
Total. Also ich muss sagen, als ich so 14, 15 war, da wusste ich gar nicht, was bin ich eigentlich, weil ich habe gedacht, ich muss das eine sein oder das andere. Bin ich deutsch oder bin ich afghanisch? Aber ich habe nie das so betrachtet, ich kann doch beides sein. Mhm. Und das war für mich sehr, sehr schwierig und ich habe ein paar Jahre gebraucht, um auch selber zu reflektieren, okay, wer bin ich? Was ist meine Identität? Wo fühle ich mich zugehörig? In manchen Phasen habe ich gesagt, ich bin eher deutsch. In anderen Phasen habe ich gesagt, ich bin eher afghanisch. Und heute bin ich stolz darauf, sagen zu können, ich bin beides. Und ich repräsentiere das auch. Und ich bin auch stolz darauf, wenn man mich über Afghanistan fragt. Ich bin die Erste, die darüber spricht, wenn man mich über meine Muttersprache fragt. Aber meine Muttersprachen sind deutsch und afghanisch. Hm. Deswegen jetzt als herangehende Erwachsene bin ich total stolz auf meine beiden Seiten. Aber als Jugendlicher, das war schon sehr schwierig.
Jetzt wollen wir gleich auch so ein bisschen über Feminismus sprechen. Jetzt zu Beginn erstmal, wie würdest du denn das Frauenbild bei uns in Deutschland beschreiben?
Also ich muss sagen, das Frauenbild in Deutschland hat eine Entwicklung hinterlegt, weil in den 50ern, 60ern hatten Frauen gar keine Rechte und wurden eher als Haushaltsdame bezeichnet, hatten auch ihre Rollen in Anführungsstrichen. Aber jetzt siehst du Gott sei Dank, dass es in die Richtung geht, Frauen sind nicht nur da, um zu kochen, um zu putzen oder um den Haushalt zu schmeißen. Frauen können so viel mehr als das. Ja, und Frauen sind auch individualistisch geworden. Und das ist so, so wichtig. Das geht ja auch Richtung Feminismus. Von daher würde ich sagen, dass das Frauenbild hier in Deutschland eine positive Entwicklung hinterlegt. Nichtsdestotrotz könnte es besser sein.
Okay. Jetzt würde ich noch auf ein Thema eingehen, das ist ein bisschen heikel, sage ich jetzt mal. Aber was man ja häufig hört oder was ich zumindest häufig irgendwie schon gehört habe, ist das Ding, dass man Frauen in Deutschland sieht zum Beispiel, die ein Kopftuch tragen. Mhm. Und man dann sagt, oh, die armen Frauen, die werden ja unterdrückt und müssen ein Kopftuch tragen. So, also das ist jetzt mal so ganz pauschal dargestellt. Ne? Das hört man ja ab und zu mal diesen Satz. Das würde ich so jetzt selber nicht unterschreiben, aber hört man ja so. Wie nimmst du dieses Argument wahr?
Dieses Argument, das macht mich sehr emotional, weil ich habe eine beste Freundin, sie trägt Kopftuch, sie ist für mich wie eine Schwester. Und sie trägt das aus Überzeugung und sie strahlt das auch so aus, sie ist auch stolz darauf. Und das hat nichts mit Unterdrückung zu tun, sie macht es, weil sie es möchte. Und diese Aussage, ich verstehe nicht, warum man das mit einem Kopftuch assoziiert. Und warum man das auf eine Religion anschiebt, warum man dann den Islam damit verbindet. Im Christentum wird auch ein Kopftuch beispielsweise getragen, bei den Nonnen oder im Judentum auch. Und ich finde, das ist die eigene Entscheidung der Frau, ob sie ein Kopftuch tragen möchte oder nicht. Und im Endeffekt, es ist ein Stück Tuch. Ich bin dieselbe Person, auch wenn ich ein Stück Tuch trage oder nicht. Und ich verstehe nicht, warum das immer mit Unterdrückung verbunden wird. Warum, das macht mich total wütend, weil ich das so oft auch schon gehört habe. Meine Oma trägt auch ein Kopftuch. Sie macht das aus Überzeugung. Aber niemals wird bei uns zu Hause gesagt, du musst ein Kopftuch tragen. Weil auch aus religiöser Perspektive, Zwang ist nicht gut. Zwang ist auch nirgendwo erwünscht. Und meine beste Freundin, sie ist das Paradebeispiel dafür, dass sie das mit Stolz und Überzeugung trägt und das ist so schön. Und ich verstehe nicht, warum man immer aus dem Kopftuch etwas Negatives macht und nicht etwas Positives. Und am Ende des Tages, wie ich bereits erwähnt habe, es ist ein Stück Tuch. Der Mensch bleibt derselbe Mensch, die Frau bleibt dieselbe Frau. Und das hat nichts mit Unterdrückung zu tun. Es werden auch leider Frauen unterdrückt, die ihre Haare zeigen. Das hat nichts damit zu tun.
Dann wollen wir jetzt noch mal eben einen Schritt zurückgehen und drüber sprechen, was bedeutet für dich eigentlich jetzt dieses große Wort Feminismus?
Ja, Feminismus bedeutet für mich, dass Frauen dieselben Rechte haben wollen wie Männer. Das bedeutet nicht Männerhass, weil was mich auch total aufregt, ist, dass Feminismus mit Männerhass assoziiert wird. Das stimmt nicht. Und es gibt auch leider Frauen, die nicht feministisch sind und die sagen, ja, es ist Männerhass. Nein, es geht darum, Feminismus, ohne Feminismus hätten Frauen gar keine Rechte, die sie jetzt hatten. Wir könnten nicht Auto fahren, wir könnten nicht arbeiten, wir hätten keine Bankkarte. Feminismus brauchen wir. Feminismus gibt uns was. Feminismus nimmt uns nichts weg. Also grob gesagt, Feminismus bedeutet einfach Gleichberechtigung für Frauen und Männer und dass Frauen dieselben Rechte haben wollen wie Männer. Und ich finde, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ich finde, heutzutage sollte jeder Feminist sein, Männer und Frauen. Weil wir möchten alle Gleichberechtigung. Wir leben alle in einer Demokratie und Feminismus ist so wichtig.
Ja, da würde ich mich anschließen. Ich glaube, Feminismus, der Begriff triggert ja manche Leute auch. Der wird oftmals assoziiert mit ein paar wenigen sehr extremen Auslegungen des Feminismus und alle halten dann das quasi für den Feminismus. Aber ich glaube, du hast es gerade ganz gut beschrieben, was eigentlich hinter Feminismus steckt. Und ich sehe da auch immer so die historische Perspektive, wie wirklich über Jahrhunderte Frauen für mehr Rechte gekämpft haben und es eben genau darum geht, irgendwie diese Rechte zu bekommen, die sie eigentlich sowieso von Anfang an hätten haben sollen.
Beispielsweise afghanische Frauen in Afghanistan. Sie haben keine Rechte. Ihnen werden die Rechte kontinuierlich genommen von Männern, weil Männer die Frauen als Bedrohung ansehen. Warum? Weil ich bin hier geboren, aufgewachsen. Ich kann mich selber verwirklichen. Ich habe das Privileg dazu. Aber bei einer Frau hängt es von ihrem Geburtsland ab, ob sie sich verwirklichen kann oder nicht. Während ein Mann, egal wo er geboren wird, er hat ja immer Rechte. Und deswegen ist es ein Indiz dafür, warum Feminismus so wichtig ist und warum es immer wichtiger wird. Und ohne Feminismus hätten wir Frauen überhaupt keine Rechte mehr.
Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass sich im Frauenbild einiges zum Positiven entwickelt hat. Also, dass sich über die letzten Jahrzehnte hier in Deutschland einiges getan hat. Wir wollen jetzt auch noch so ein bisschen drüber sprechen, okay, was fehlt denn dann noch? Weil ich muss ja schon sagen, auch heute noch würde ich immer noch den Satz unterschreiben, dass ich jetzt, der als weißer Mann geboren bin, habe es so viel leichter im Leben als auch als eine weiße Frau, aber auch nochmal viel, viel leichter als eine Frau, die nicht weiß ist, sage ich jetzt mal. Und das allein zeigt ja irgendwie, okay, da stimmt irgendwas noch nicht ganz. Also irgendwas ist da noch nicht perfekt. Da muss ich noch was verändern. Was sind da so die ersten Dinge, die da so in den Kopf kommen?
Erstmal, das Verhalten von Frauen und Männern wird so oft verglichen. Beispielsweise, wenn du jetzt auf die mütterliche Perspektive guckst. Wenn eine Mutter für ihr Kind da ist, alles macht, wird es als selbstverständlich bezeichnet, wenn sie sich um ihr Kind kümmert. Ach ja, ist die Aufgabe der Mutter, ist die Aufgabe der Frau. Wenn der Vater beispielsweise nur sich einmal um das Kind kümmert, wird er gelobt, wird er hochgepriesen.
Ja, Klassiker.
Das ist ein Klassiker. Eine normale Mutter, in Anführungsstrichen, ist ein herausragender Vater. Und das kann ja nicht sein. So, deswegen finde ich, dass hier das nochmal verdeutlicht wird, dass Männer es einfach haben. Und allgemein, wenn ein Mann irgendwas tut, es wird total gelobt, es wird total gepusht und alles drum und dran. Ich meine, schön und gut, dass Männer auch ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten. Das ist aber genauso selbstverständlich, wie eine Frau das tut. Ja, von Frauen wird erwartet, sie sollen arbeiten gehen, gleichzeitig auch den Haushalt schmeißen und dann auch ihren Mann, sich um ihren Mann kümmern. Und was wird vom Mann erwartet? Das stelle ich mir die Frage. Und jetzt, ich möchte nicht Männer angreifen, um Gottes Willen, ne? Aber es stimmt, Männer haben es einfacher als Frauen. Sie hatten es auch immer einfacher und sie mussten nicht für ihr Recht kämpfen, um studieren zu können. Sie mussten nicht dafür kämpfen, um Auto fahren zu können. Sie werden nicht aufgrund ihrer Kleidung sexualisiert oder als Objekte betrachtet. Frauen werden am laufenden Band bewertet, beurteilt und wenn sie irgendwie sexuell belästigt werden, ist die erste Frage, was hatte sie an? Und dabei gab es mal so eine Ausstellung in einem Museum, da wurden unterschiedliche Kleidungsstücke von Frauen aufgehangen, wo sie sexuell belästigt wurden. Da war alles dabei, von einer Jogginghose bis zu einem knappen Kleid, Anführungsstrichen, bis zu einem Hijab, alles. Und da stelle ich mir die Frage, warum haben es Männer so einfach?
Es ist sicherlich, dass diese Erwartungshaltung, das habe ich auch so wahrgenommen, schon eine ganz andere ist, ob du jetzt eine Frau oder ein Mann bist. Wir sprechen da gleich auch noch so ein bisschen im Detail. Es geht gleich auch noch um Femizid, es geht noch um Gewalt gegen Frauen. Ich wollte jetzt noch so ein bisschen drüber sprechen, was ja auch oft ein Thema ist, Frauen in Führungspositionen.
Ja.
Sind ja immer noch seltener, auch wenn sich das so ein bisschen verbessert hat. Mal eben hier die Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Stand 2024 arbeiteten in deutschen Führungsetagen rund 29% Frauen, der Rest Männer. Der EU-weite Durchschnitt liegt allerdings bei 35%. Also liegt Deutschland hier deutlich unter dem Durchschnitt. Ähnlich sieht's aus beim Gender Pay Gap, ne? Also Unterschiede im Verdienst zwischen Frauen und Männern. Frauen verdienen in Deutschland Stand 2024 16% weniger als Männer. Im EU-Schnitt sind es allerdings nur 11% weniger. Also auch da im EU-Schnitt liegen wir in beiden diesen Dingen, was Führungspositionen angeht, was Gender Pay Gap angeht, eher hinten. Und da ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie kann das sein? Weil sonst würde ich ja, sage ich jetzt mal, so in den EU-Staaten denken, okay, Deutschland als liberale Demokratie ist da relativ vorne mit dabei, so was Rechte anbelangt. Aber da läuft es irgendwie nicht so gut.
Ja, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, welche Rolle einer Frau zugesprochen wird. Wenn man so stereotypisch denkt, werden Frauen nicht in Führungspositionen gesehen, weil dann wieder diese Frage mit Vereinbarkeit, Karriere und Familie kommt. Mhm. Viele gehen ja davon aus, dass alle Frauen Kinder haben möchten. Das fängt schon mal da an. Nein, nicht jede Frau möchte Kinder haben und das ist absolut in Ordnung.
Zeigt auch die Geburtenrate.
Richtig, genau. Und das ist absolut in Ordnung. Da sollte man nicht mit Empörung darauf reagieren, wenn eine Frau sagt, ich möchte keine Kinder. Da fängt es, finde ich, an. Zweitens, selbst wenn eine Frau Kinder möchte, sollte sie nicht nur darauf reduziert werden, dass sie nur eine Mutter ist. Eine Frau ist viel mehr als das. Zweitens. Und drittens, ich finde, man sollte auch im Unternehmen die Unterstützung bekommen, auch seitens beispielsweise deiner Vorgesetzten zu sagen, hey, ich sehe dich viel weiter als du bist, möchtest du nicht irgendwie die Beförderung anstreben? Weil ich finde, wenn du irgendwie von deinem Arbeitsumfeld auch nicht diese Unterstützung hast, dann finde ich, hapert es auch daran. Und ich finde, es sollte nach Leistung geschaut werden und nicht nach einem Geschlecht. Deswegen verstehe ich dieses Gender Pay Gap nicht, warum nicht nach Leistung geschaut wird und warum nur wieder dieses Thema Geschlecht. Wo ist denn der Unterschied zwischen Männern und Frauen? Wenn ich dieselbe Leistung erbringe wie ein Mann, dann sollten wir gleich verdienen.
Inwieweit würdest du denn sagen, oder ich weiß nicht, ob du das schon persönliche Erfahrungen hattest, so Vorstellungsgespräche, laufen die für Frauen anders ab als für Männer?
Ja, würde ich schon sagen. Also von dem, was ich auch gehört habe, bezüglich der Familienplanung, wird direkt gefragt, ja, wie sehen Sie sich in 10 Jahren? Und dann wird auch explizit so auf diese Frage zugeschnitten, wo ich mir so denke, das hat niemanden etwas anzugehen. Das ist eine rein private Frage. Männer werden das nicht gefragt. Es liegt auch daran, weil Frauen dann ausfallen. Ja, aber was hat das damit zu tun? Also ich habe es schon leider erlebt und auch erfahren und auch von Freundinnen mitgeteilt bekommen, dass das Vorstellungsgespräch sehr unangenehm war und dass es auch teilweise sehr sexistisch war. Weil eine Frau wieder objektifiziert wird, weil eine Frau, ihr wird wieder nichts zugetraut. Darauf führt es hinaus. Wo ich mir so denke, das kann nicht sein.
Um jetzt mal so ein bisschen so einen Strich drunter zu machen, so Status quo jetzt, würdest du unterschreiben, also die Rolle der Frau hat sich positiv entwickelt, aber es gibt immer noch Faktoren, die Frauen systematisch benachteiligen hier in Deutschland.
Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt schon Faktoren, die Frauen systematisch hier benachteiligen. Und ich finde, in einem Land wie Deutschland sollte das nicht erfolgen, gerade als ein demokratisches Land, wo Demokratie das Wichtigste hat und gut ist, was wir haben.
Jetzt will ich noch ganz kurz auf ein paar aktuelle Pläne von der Bundesregierung eingehen. Da sieht es ja so aus, dass dieses Ehegattensplitting abgeschafft werden soll und es keine kostenlose Mitversicherung beim Ehepartner mehr geben soll. Also es sind so, die Pläne ist noch nicht verabschiedet, aber das sind die Pläne. Es sind ja beides Gesetze, die Anreize schaffen würden, dass Frauen eher mehr arbeiten als jetzt und dieses Care-Arbeit oder die Frau arbeitet ein bisschen, der Mann arbeitet halt Vollzeit, dass das eher finanziell unattraktiver wird und dadurch halt Frauen eher mehr arbeiten. Jetzt muss man aber natürlich auch sagen, dass dieses Thema Care-Arbeit, da kümmern sich um die Kinder, wenn man jetzt auf die Statistik schaut, ne, machen das halt hauptsächlich Frauen. Und die Frage ist, wenn wir jetzt da Anreize im System schaffen, dass Frauen mehr in Arbeit kommen, was by the way auch Ökonomen immer sagen, jo, das ist einer der größten Stellschrauben, die wir haben, um Wirtschaftswachstum zu erzeugen, dass wir mehr Frauen in Arbeit bekommen. Da muss ja trotzdem, die Kinder müssen irgendwie betreut werden. Ja. So. Und dann natürlich die offensichtliche Option, Männer übernehmen mehr Care-Arbeit.
Ja.
Ne? Dann arbeiten die natürlich weniger. Dann macht es quasi im Bruttoinlandsprodukt jetzt keinen Riesenunterschied, würde ich sagen. Aber da ist natürlich auch das Ding, Kinderversorgung, Kita-Versorgung. Wenn das flächendeckend gut funktioniert, dann steht ja eigentlich der Freiheit der Frau auch auf dem Arbeitsmarkt oder der Familie, sage ich jetzt mal, dass die Familie mehr Optionen hat, eigentlich nichts mehr im Wege. Oder wie siehst du das?
Also ich finde, hier kann man wieder Feminismus reinbeziehen. Und zwar, Feminismus hat ja Männern auch die Möglichkeit gegeben, Elternzeit zu beantragen.
Stimmt.
Damals konnten Männer nicht sagen, ja, ich möchte mich um die Kinder kümmern. Da hieß es, du bist ein Mann, warum? Lass das doch die Frau machen. Und deswegen brauchen wir Feminismus, damit Männer auch sagen können, ich gehe in Elternzeit. Ein Jahr, zwei Jahre oder ein paar Monate, je nachdem, wie die Familie das handhabt. Erstens, Feminismus spielt hier eine wichtige Rolle, weil Feminismus wird immer nur auf Frauen bezogen. Aber für Männer ist Feminismus auch total entscheidend. Dann, wenn der Staat es ermöglicht, dass Kita-Plätze einfacher gewährleistet werden, dass Kinderbetreuung einfacher zustande kommen kann und dadurch, dass Frauen dann mehr arbeiten gehen können und früher zurück in die Arbeit gehen können, finde ich das auch einen guten Ansatz. Aber ich finde, man muss auch seitens des Staates auch öfter auch medial zeigen, unsere Frauen sind so wichtig. Weil man sieht es auch in der Politik. Überwiegende Politiker sind Männer und in einem höheren Alter. Junge Frauen sind da sehr selten vertreten. Beispielsweise Finnland. Finnland ist eines der glücklichsten Länder. Warum? Die Regierung besteht aus Frauen.
Interessante Korrelation. aber ich verstehe den Ansatz. Ich denke mir auch öfter, bei all den Krisen in der Welt, wenn wir statt Donald Trump und Putin und wie sie alle heißen, wenn da Frauen das Sagen hätten. Also man weiß es nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Welt ein bisschen besser aussehen würde. Ein ziemlich großes Thema, über das eigentlich niemand so richtig spricht, obwohl es eigentlich sehr dramatisch ist, sind Femizide. Mhm. Erstmal die Definition von Femizid ist die Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist, also aufgrund ihres Geschlechts. Kurz ein paar Zahlen dazu. Die Zahlen sind eben extrem schwer zu ermitteln, weil es erstmal an einer einheitlichen kriminologischen Definition mangelt. Die Zeit berichtet beispielsweise, dass, das sind Zahlen von 2025 vom Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen, die haben erstmals eine umfassende Studie zu Femiziden veröffentlicht. Dazu wurde im Auftrag des Landesinnenministeriums zwischen den Jahren 2024 und 2023 1666 versuchte und vollendete Tötungsdelikte an Frauen in Nordrhein-Westfalen untersucht, bei denen 908 Frauen starben. Laut den Angaben des Landeskriminalamts wurden davon 522 Fälle als versuchte oder vollzogene Femizide eingeordnet, bei denen 235 Frauen ums Leben kamen. In den übrigen 1144 untersuchten Fällen konnte entweder eine Tötung aufgrund des Geschlechts ausgeschlossen oder das Tatmotiv nicht eindeutig erkannt werden. Also das Schwierige ist hier halt wirklich nachzuweisen, dass der Mord an einer Frau deswegen passiert es, weil sie eine Frau ist. Also dieses Motiv, weil das so in dieser Definition mithängt, dieses Motiv ist halt natürlich schwierig nachzuweisen. Jetzt mal allgemein Zahlen zu Gewalt gegen Frauen. Die Tagesschau berichtet, jede Stunde werden Frauen Opfer von Gewalt, vor allem im eigenen Zuhause und in der Partnerschaft. 2024 wurden 53.000 Sexualstraftaten und 18.000 Fälle digitaler Gewalt festgestellt. Deutlich mehr als im Jahr zuvor. Die Dunkelziffer ist sicherlich halt hier sehr groß, weil oft ist es ja so, dass diese Dinge passieren, aber das nicht polizeilich gemeldet wird. Und deswegen wird davon ausgegangen, dass die Zahl viel, viel höher ist. 266.000 Menschen sind 2024 Opfer von häuslicher Gewalt geworden. Und diese Opfer sind fast immer Frauen und die Täter sind fast immer Männer. Man geht davon aus, dass allerdings nur, und die Zahl hat mich echt erschrocken, 5% der Delikte überhaupt angezeigt werden. Also, das lässt mal so eine grobe Schätzung halt machen, wie groß diese Dunkelziffer ist. Also, was wir sehen, jetzt mal unterm Strich, ist, die Zahlen sind so schon hoch. Femizide, Gewalt gegen Frauen, gerade häusliche Gewalt. Und die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch so viel größer. Das heißt, wir haben hier einfach ein riesiges, riesiges Problem, das schwierig ist, statistisch zu erfassen, aber das offensichtlich, und das zeigen alle Daten, groß ist. Wirklich ein großes Problem. Und da ist die Frage, wir sprechen so oft über Sicherheit, wir sprechen so oft über Sachen, die passieren, wo, ich sag jetzt mal, deutlich weniger Leute sterben. Warum ist das kein größeres Thema?
Ganz einfach, weil es sich um Frauen handelt. Du musst dir mal vorstellen, ein Femizid wird begangen aufgrund des Geschlechtes einer Frau. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, das tut schon sehr weh. Und ich finde, das wird einfach nicht politisch auch aufgegriffen. Klar, man hört einige Fälle, aber meistens diese Fälle, von denen man mitbekommt, entweder handelt es sich dabei um berühmte Personen oder dieser Fall ist sehr, sehr drastisch. Aber es geht schon mit häuslicher Gewalt los. Und es kann nicht sein, dass eine Frau ihr Zuhause nicht mal als Safe Place bezeichnen kann und die größte Gefahr für Frauen sich in ihren vier Wänden befinden. Sei es ihr Partner oder Ex-Partner oder Familienangehörige, die alles das männliche Geschlecht haben. Und ich finde, Femizide sind das größte Problem, was wir haben, und es erfordert sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit. Und es ist für mich unverständlich, warum dieses Thema nicht thematisiert wird und warum auch nicht aufgeklärt wird. Ja, beispielsweise zum Aspekt der Sicherheit. Ich kann jetzt nicht um 23 Uhr nachts, wo es dunkel ist, joggen gehen. Ich fühle mich da sofort unsicher. Ein Mann kann das. Beispielsweise, wenn ich schon abends unterwegs bin und sehe, dass eine Männergruppe, egal welche Herkunft, egal wo sie herkommen, wenn sie in meiner Nähe ist, denke ich mir so, oh je, ich fühle mich jetzt unwohl, ich fühle mich unsicher. Wenn da aber eine Frauengruppe steht, egal welche Herkunft, egal welche Nationalität, da denke ich gar nicht an sowas. Also ich finde, da fängt es schon irgendwie an. Oder beispielsweise, das ist jetzt ein bisschen banal, aber bei einem ersten Date beispielsweise, eine Frau muss Angst haben, dass sie heile nach Hause ankommt, während ein Mann sich Sorgen dafür macht, okay, habe ich jetzt 50 Euro bezahlt oder 60 Euro? Da geht's schon los.
Also es sind ganz andere Gedankenprozesse, die da stattfinden. Auch mal, auch da ein banales Beispiel, ne? Wir machen jetzt hier diese Podcast-Aufnahme. Ja. Du kennst mich vorher nicht. Ne? Wir machen das jetzt hier öffentlich mehr oder weniger in einem Tonstudio, wo wir uns öffentlich getroffen haben. Aber ich mache auch viele Aufnahmen zu Hause, wo dann Leute zu mir nach Hause kommen, die mich vorher nicht kennen, wo wir halt nur telefoniert haben oder so. Und da denke ich mir auch, ist das für die Leute nicht ein bisschen komisch, weil ich persönlich würde mir ja nie Gedanken dazu machen. Ich gehe einfach irgendwo hin, alles genau. Gut. Ne? Ich fühle mich immer, also ich habe nie Angst irgendwie. Ne? Aber ich hatte jetzt auch schon mehrmals halt Frauen für Aufnahmen da. Und ich dachte mir manchmal, und habe ich die Leute auch manchmal gefragt, habt ihr nicht Angst? Ihr kennt mich ja gar nicht. Ich könnte ja irgendein Typ sein, keine Ahnung. Ne? Und da sagen mir schon viele, ja, ich habe mir schon Gedanken gemacht, ein bisschen unwohles Gefühl. Aber du schienst ja ganz nett zu sein, bla bla bla. Und dann habe ich das halt jetzt mal gemacht. So, und das, da fängt es ja schon an. Also das ist ja auch, ne, habe ich mir nie in meinem Leben, habe ich mir über sowas Gedanken gemacht. Und das ist ja schon echt dramatisch, was das auch mit einem macht und auch mit dem Freiheitsgefühl, mit den Chancen und Möglichkeiten, die man so im Leben hat, wenn man immer so ein bisschen diese Angst mit dabei hat. Und da finde ich es auch erschreckend, dass das, also ich weiß nicht, ob da wird ja schon was gegen gemacht. Es gibt ja Konzepte, es gibt, das steht auch in Gesetzen drin und dies und das und jenes. Aber es wird jetzt zumindest medial jetzt nicht so hoch priorisiert wie viele andere Dinge, die ich sage, würde ich jetzt mal behaupten, deutlich weniger dramatisch
definitiv
sind. Wo wir schon darüber sprechen, über so ein, ja, ich sag mal, schwieriges Thema oder Thema, was viele Leute so ein bisschen, ja, ein Thema, was polarisiert. Wollte ich ganz gerne, weil wir jetzt so ein bisschen bei Feminismus waren, wir waren bei Femiziden, auch mal über das Thema Schwangerschaftsabbrüche sprechen. Ja. Ein Thema, was hier im Podcast bisher auch noch nicht vorgekommen ist, was ich bisher ja nicht gemieden habe, aber es ist halt bisher zumindest nicht dazu gekommen. Ist aber ein Thema, was, glaube ich, sehr viele Leute betrifft, gerade eben auch Frauen, und ja auch hin und wieder kontrovers diskutiert wird. Der Fall Brosius Gersdorf, über den sprechen wir gleich noch, hat das ja auch nochmal so ein bisschen gezeigt. Ich will einmal ganz kurz nochmal eben, damit alle auf dem gleichen Stand sind, die aktuelle Regelung erklären. Also, ein Schwangerschaftsabbruch ist nach Artikel 218 des Strafgesetzbuchs grundsätzlich rechtswidrig. Er ist aber straffrei, wenn eine von drei Konstellationen vorliegt. Nummer 1, die sogenannte soziale Indikation. Bis 12 Wochen nach Beginn der Schwangerschaft kann man diese Pflichtberatung in Anspruch nehmen an einer anerkannten Stelle, hat dann 3 Tage Bedenkzeit und dann kann der Eingriff durchgeführt werden. Also man hat diese 12 Wochen, das kennt ja, glaube ich, fast jeder, entweder aus persönlicher Erfahrung oder weil man es von anderen gehört hat. Dann Nummer 2, die kriminologische Indikation, also beispielsweise bei einer Vergewaltigung. Auch hier bis 12 Wochen Zeit, diesen Eingriff durchführen zu lassen. Dann den dritten, den haben, glaube ich, viele gar nicht so auf dem Schirm. War bei mir aber zum Beispiel, ich studiere ja Medizin, auch im Studium ein Thema, fand ich mal ganz interessant. Die medizinische Indikation. Hier gibt es nämlich in dem Sinne keine feste Wochenfrist oder sowas. Denn wenn ein Arzt, eine Ärztin entscheidet, dass eine Gefahr für die Gesundheit der Schwangeren besteht, kann auch hier ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden. Aber jetzt mal eben zu den Zahlen. In Deutschland werden etwa 100.000 Abtreibungen pro Jahr vorgenommen. Das ist, als ich das erste Mal gehört habe, das ist schon ziemlich viel tatsächlich. Was auch wiederum zeigt, die Leute reden nicht darüber. Weil, also die Zahlen sind so groß, das heißt, wenn man sich mal in einem Raum mit, ich sag mal, 20- bis 30-jährigen Frauen befindet, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass davon jemand schon mal eine Abtreibung hat durchführen lassen. Jetzt mal kurz zu Kritik, was ich so allgemein aus der Debatte mitnehme. Kritik erstmal, Frauen werden stigmatisiert. Es gibt extrem große Hürden, also es ist einfach schwierig, diese Beratungsstellen zu finden. Es ist aufwendig und teilweise kostenintensiv. Dann das Thema Versorgungslücke, also ne, es ist einfach, gibt nicht so viele Leute, die das anbieten, die diese Eingriffe durchführen. Und es ist ja grundsätzlich ein Eingriff in die Selbstbestimmung, dass man quasi so bevormundet wird, diese Regelung einhalten muss, so die Kritik. Und der für mich interessante Punkt, Medizinerinnen und Mediziner, die lernen darüber ja nichts im Studium, weil es ist ja verboten per Gesetz. Also Schwangerschaftsabbrüche sind ja eigentlich verboten, außer es gibt halt diese Ausnahmen. Und deswegen darf es halt nicht Teil des Studiums sein. So, das finde ich aber persönlich sehr problematisch, weil es dann natürlich sehr schwierig ist, diese Kenntnisse auch zu erlangen. Und es gibt auch da natürlich, wenn man als Mediziner sich dazu entscheidet, okay, ich will in die Richtung was machen, gibt es auch da sehr große Hürden. Wie ist denn jetzt deine Meinung so zum Status quo, den ich jetzt gerade so ein bisschen beschrieben habe? Welchen Einfluss hat denn ja die Regelung zum Schwangerschaftsabbruch auf dein Freiheitsgefühl?
Also ich finde schon, es ist mit sehr vielen Hürden verbunden. Also allein die Tatsache, dass es rechtswidrig ist, aber straffrei, das sagt schon alles. Weil warum muss das im Gesetz so verankert sein, dass es irgendwie rechtswidrig ist? Warum wird das dann so als etwas Negatives angesehen? Ich kann die Debatte vielleicht dahinter nachvollziehen, dass es heißt, ja, es geht um ein Lebewesen. Ich kann das nachvollziehen, aber es geht um die Frau. Ich denke mir, jede Frau hat das Recht, über ihren Körper selber zu entscheiden. Nur sie selber darf und sollte entscheiden, ob sie ein Kind austragen möchte oder nicht. Beispielsweise, was ist, wenn eine Frau schwanger wird, die nie im Leben Kinder haben möchte? Ist sie dann tatsächlich gezwungen, dieses Kind auszutragen? Nein, sie sollte die Möglichkeit dazu haben zu sagen, nein, ich möchte dieses Kind nicht auf die Welt bringen, weil viele denken, ja, ein Schwangerschaftsabbruch ist total einfach. Nein, es ist ein medizinischer Eingriff. Er ist kostenintensiv und vor allem mental und emotional ist es für die Frau total anstrengend. Und meiner Meinung nach, diese 12 Wochen, diese Bedingungen, die dabei geknüpft sind, stell mal vor, du findest keine passende Beratungsstelle und bist dann in der 14. Woche. Dann kannst du ja theoretisch gesehen nicht abtreiben. Oder im Falle der Vergewaltigung. Das muss ich sagen, bei einer Vergewaltigung, dass da auch diese 12 Wochen gilt, das verstehe ich absolut nicht. Weil wenn eine Frau vergewaltigt wird und daraus entsteht ein Kind und beispielsweise diese Frau hat schon genug psychische Schäden erlitten und ihr Leben ist sowieso schon zerstört, dass sie dann sagt, ich möchte dieses Kind nicht, weil sie das mit ihrem Vergewaltiger assoziiert, ich habe da vollstes Verständnis für, dass sie dann auch da nur diese 12-Wochen-Frist hat, das kann nicht sein. Also das ist für mich total unverständlich. Allgemein, ich fühle mich als Frau total eingeschränkt, weil ich selber nicht entscheiden kann, okay, ich möchte dieses Kind aber nicht. Es ist meine Entscheidung, mein Körper. Ein Mann hat sowieso erst recht nicht zu entscheiden, ob ich dieses Kind austrage oder nicht. Natürlich, wenn es der Partner ist, man kann gemeinsam drüber reden, aber es ist mein Körper. Beispielsweise, wenn wir das auf dieser Ebene bringen, wenn eine Frau schwanger ist, was ändert sich für den Mann? Ändert sich der Körper des Mannes? Nein. Ändert sich sein Lebensstil? Nein. Er kann ganz entspannt sein Leben fortführen, während eine Frau das nicht kann. Und ich glaube, wir brauchen mehr Verständnis dafür, dass Frauen erstens nicht dazu gemacht worden sind, nur eine Mutter zu sein oder nur Kinder auszutragen. Als ob das unsere einzige Aufgabe ist. So. Und dass jeder Frau unterstellt wird, dass sie Kinder möchte, ich finde, da fängt es schon an. Weil wenn es darum gehen würde, wenn Männer schwanger werden könnten, dann würde es gar nicht diese Debatte geben. Dann würde es längst ein tolles Gesetz geben, dass Abtreibung einfach wäre. Weil ich finde, wir leben in einer Welt von Männern, für Männer. Und ich finde, patriarchalische Strukturen sind leider immer noch sehr präsent. Und teilweise entscheiden auch Männer und sagen, nee, du behältst dieses Kind. Und die Frau hat kein Mitspracherecht. In manchen Fällen ist es leider so. Und ich finde, diesen Status quo finde ich nicht gut.
Das ist vielleicht so ein Thema, finde ich, wo ich so eine sehr liberale Position auch beziehen würde, dass halt an der Stelle der Staat sich mehr oder weniger raushalten sollte und die Frau das mit sich selbst und vielleicht mit ihrem Partner abwägen muss, also moralisch und was sie halt für sich und ihren Körper möchte, dass sie selber diese Entscheidung halt irgendwie trifft. Und das vielleicht so eins der Themen, wo ich wirklich mal diesen Satz unterschreiben würde, dass der Staat sich da raushalten soll. Trotzdem, Gegenargument ist, okay, wir haben diese 100.000 Abtreibungen pro Jahr. Also offensichtlich irgendwie scheint es zu funktionieren. Und es ist ja quasi ein Kompromiss in dem Gesetz, ne? Dieses, okay, es ist halt irgendwie rechtswidrig, aber es ist halt trotzdem straffrei, wenn man sich halt an diese Regeln hält. Und so das Argument, das habe ich auch schon öfter gehört, funktioniert da. Also ist das nicht ein gesellschaftlicher Kompromiss, mit dem alle irgendwie leben können?
Ja, also ich verstehe den Ansatz. Ich kann das nachvollziehen. Ich meine, immerhin gibt es ja die Möglichkeit, in Deutschland abzutreiben. Wir haben gewisse Regelungen, ja. Aber ich finde, es ist super schwierig. Und ich finde, wenn du auch diese Beratungsstellen aufsuchst, du weißt ja auch nicht, inwiefern sie dich beraten. Klar, du musst erstmal ein Zertifikat ausgestellt bekommen. Aber beispielsweise auch, wenn du das mit Ärzten oder so besprichst, stell mal vor, man möchte einen Schwangerschaftsabbruch durchführen, aber der Mediziner sagt, warum? Da wird quasi versucht, so einzureden, nee, mach das nicht, weil dies, das, du würdest es bereuen. Deswegen, ja, es gibt Regelungen, die einen Schwangerschaftsabbruch ermöglichen. Trotzdem finde ich, dass es für Frauen einfacher gemacht werden sollte, weil ich habe das Gefühl, dass gerade die Menschen, die unbedingt eigene Kinder haben möchten und eine Familie gründen möchten, ich gehöre auch dazu, dass sie kein Verständnis dafür haben, warum eine Frau sagt, ich möchte ein Kind abtreiben. Wenn eine Frau das aus eigenen Stücken sagt, zum Beispiel, weil sie einfach kein Kind möchte, dann heißt es oft, nee, das geht nicht, es ist ein Lebewesen, was du da in dem Sinne tötest. Aber ich denke mir halt so, es ist das Recht der Frau. Ich finde, jede Frau sollte das einfach selber entscheiden aus freien Stücken. Und ich finde, da sollte auch nicht so rumgestochert werden, weil es ist einfach der Körper der Frau. Und eine Schwangerschaft ist alles andere als einfach. Und Mutter zu sein ist alles andere als einfach. Und ich finde, das ist ja eine enorme Veränderung. Und ich finde, das sollte jede Frau selber für sich persönlich abwägen und natürlich auch mit ihrem Partner sprechen in dem Sinne. Das ist klar. Aber ich finde, die endgültige Entscheidung sollte bei der Frau liegen.
Ich glaube, für viele ist halt dieses Gefühl der Bevormundung in diesem Aspekt, glaube ich, auch ein sehr großes Problem. Ich wollte jetzt ganz gerne noch über diesen Fall Brosius Gersdorf sprechen. Ne? Also es ist ja diese Juristin, die wurde von der SPD für das Bundesverfassungsgericht nominiert. Die Union hat dann aber eben dagegen gestimmt, weil Frau Brosius Gersdorf sich eben unter anderem für ein liberales Abtreibungsrecht eingesetzt hat. Und das war ja ein ziemlicher Eklat für die Regierung, weil das ja auch dann so, das war ja relativ zu Anfang der Bundesregierung. Und ja, hat es direkt so gezeigt, irgendwie ja wirklich handlungsfähig, entscheidungsfähig sind die nicht. Die streiten sich immer noch. Also es hat so ein bisschen Flashbacks zu Ampelzeiten gegeben und hat so ein bisschen ja die Schwächen da quasi gezeigt. Wie hast du denn jetzt diesen Fall wahrgenommen?
Ich fand es einfach furchtbar, um ehrlich zu sein. Ich habe nicht nachvollziehen können, warum Frau Brosius Gersdorf von der Politik zurückgedrängt wurde. Im Endeffekt ist sie dann selber zurückgetreten, wo ich mir so denke, das kann nicht sein, weil sie hatte eine liberale Einstellung. Es wäre ein so toller Schritt gewesen für Frauen, wenn sie es geschafft hätte, weil sie hätte ein richtiges, gutes Statement Richtung Politikgesetz, aber auch Richtung Feminismus. Und ich verstehe nicht, warum es wieder so eine Klage gab, warum wieder die Politik gesagt hat, nee, das geht nicht, wir möchten das nicht, und sie dann im Endeffekt zurücktreten musste, weil es um dieses Thema Schwangerschaftsabbrüche geht. Es ging wieder um ein Thema, was Frauen betrifft. Und daraus wurde wieder so eine große Debatte draus gemacht, anstelle zu sagen, sie hat eine liberale Einstellung, wir machen das. Und deswegen ist es für mich total unverständlich und ich finde auch im Sinne der Demokratie geht das nicht.
Ja, schwieriges Thema. Ich glaube, es ist halt für die Union, ist alles, was mit Abtreibung zu tun hat, ist erstmal ein Thema, von dem man auf jeden Fall die Finger lassen möchte und wo man, also ich glaube, die sind auch ganz zufrieden mit dem Kompromiss, den es gibt. Und da irgendwas dran zu ändern, da haben, glaube ich, ein paar Leute in der Union Angst bekommen. Und deswegen wollte man sich da irgendwie rauswinden und das war dann so ein bisschen das Ergebnis. Aber auch da wieder schade so irgendwie, weil man dann ja auch so medial sehr gesehen hat, wie teilweise wirklich auch mit krassen Fake News Frau Bozis-Gersdorf da durch den Dreck gezogen wurde.
Und das ist erschreckend, weil sie als Frau so eine liberale Einstellung vertritt und sie wurde auch medial total fertig gemacht und das geht nicht. Und überwiegend waren das Männer, die sie fertig gemacht haben, aufgrund ihrer Einstellung. Und das kann ja nicht sein. Und da sehen wir einfach, dass es in Deutschland ein enormes Potenzial hinsichtlich Feminismus gibt.
Abschließend jetzt nochmal eben zum Schwangerschaftsabbruch. Also ich würde jetzt sagen, und das ist halt so mein persönliches Fazit, was ich für mich entschieden habe, ist, es gibt das Selbstbestimmungsrecht der Frau auf der einen Seite und das Recht auf Leben auf der anderen Seite. Die müssen hier irgendwie gegeneinander abgewogen werden. Das ist ja immer schwierig, wenn so Grundrechte gegeneinander abgewogen werden müssen. Ich persönlich sehe mich da immer auf der Seite des Selbstbestimmungsrechts der Frau und bin halt eben auch für einen deutlich liberaleren Zugang zu Abtreibungen. Ich will jetzt mal langsam so einen Abschluss finden. Wir haben uns jetzt sehr viel unterhalten, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Lass uns zum Ende hin dann nochmal so ein bisschen Ordnung reinbringen. Wie würdest du denn jetzt sagen, wirkt sich die aktuelle Integrationspolitik, über die wir ja gesprochen haben, auf unsere Demokratie aus?
Also ich finde, dass wir Gesetze zur Integration haben, wichtig und auch richtig. Allerdings die Ausführung und wie das erfolgt, finde ich ein bisschen fragwürdig. Und ich finde, das könnte der Demokratie auch schaden. Beispielsweise, wenn du eine Flüchtlingsunterkunft in einer Nachbarschaft hast, heißt es, warum? Ja, und dann wird auch geguckt, okay, was hat denn hier eine Flüchtlingsunterkunft zu suchen? Anstelle zu sagen, hey, ist doch toll, dann können wir uns austauschen. Also da merkst du einfach, die Demokratie entwickelt sich dann eher so, oh nee, warum muss es jetzt das geben? Oder teilweise heißt es, in Deutschland sind so viele Geflüchtete. Oder es heißt, ja, Geflüchtete, die hier hinkommen, kriegen direkt beispielsweise den deutschen Pass, was ja gar nicht stimmt.
Nee.
Ne? Im Gegenteil. Deswegen finde ich, Integration ist ein wichtiger Bestandteil unserer Demokratie, weil Deutschland ist ein multikulturelles Land. Das habe ich so wahrgenommen und das nehme ich nach wie vor so wahr. Und ich habe Deutschland immer als ein Land, es ist ja auch mein Heimatland, ja, und ich nehme Deutschland immer als ein Land wahr, das immer offen war für alle Menschen, für alle Kulturen, für alle Völker. Und das darf sich nicht ändern. Aber ich finde, das ändert sich leider und ich finde, unsere Demokratie ist in Gefahr, jetzt unabhängig von der Integration. Aber gerade, wenn man jetzt auf die Integration schaut, wie Menschen teilweise behandelt werden, nur weil sie Geflüchtete sind und nicht richtig integriert wurden, dann wird der Fehler bei den Geflüchteten gesucht und nicht vielleicht bei einem selber. Es ist einfach, auf jemanden zu zeigen, zu sagen, du hast das falsch gemacht, aber auf sich selber zu gucken oder auf den Staat zu gucken oder beispielsweise auf die Stadt Solingen zu gucken und zu sagen, hey, hier läuft irgendwas nicht.
Was würdest du denn jetzt sagen, Thema Frauenbild, Thema Feminismus, inwieweit könnte, sag ich jetzt mal, mehr Feminismus auch der Demokratie hier im Land gut tun?
Feminismus ist so wichtig für die Demokratie, weil Feminismus bedeutet ja, Frauen haben dieselben Rechte wie Männer. Das heißt, in der Demokratie, jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Und das gilt auch für Frauen. Frauen haben auch das Recht, ihre Meinung frei äußern zu können, ihr Leben selbstbestimmt, individualistisch leben zu können, genauso wie Männer. Und deswegen, Feminismus unterstützt Frauen, ihren Weg zu finden und sich auch von patriarchalischen Strukturen zu lösen und dann auch im Umkehrschluss viel für die Demokratie beizutragen.
Vielen Dank für deine Zeit und den spannenden Austausch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Ich danke dir.
Und vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. In 2 Wochen geht es weiter. Bewertet den Podcast gerne auf Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Schaut auf Instagram und TikTok vorbei und lasst euch nicht von all dem unterkriegen, was schlecht in unserer Welt läuft. Die einzige Konstante in der menschlichen Geschichte ist, dass sich alles immer verändert. Die Frage ist nur, wohin? Wir haben es in der Hand.